plötzlich in Rente. Und dann? Einfach weitermachen. Das denken sich immer mehr Rentnerinnen und Rentner in Deutschland und arbeiten auch im Ruhestand einfach noch ein bisschen weiter. Die Bundesregierung ist davon begeistert und will mit einer sogenannten Aktivrente noch mehr Rentner dazu motivieren, auch um den Fachkräftemangel in den Griff zu kriegen. Klingt alles super, aber am Ende zahlen die Steuerzahler dafür drauf, sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft. Und deshalb wollen wir uns das Ganze heute mal genauer anschauen. Und damit hallo zum Arbeitsplatz-Podcast.
SWR 1 Arbeitsplatz
mit Jenny Bayen. Jahrzehntelang gab es einen festen Rhythmus, man hatte eine Aufgabe, hat Kolleginnen und Kollegen getroffen und dann hört das plötzlich auf. Und genau damit haben immer mehr Rentnerinnen und Rentner ein Problem und arbeiten deshalb in ihrem alten Job noch ein bisschen weiter. Manche aus finanziellen Gründen, andere aus Spaß oder einfach um fit zu bleiben. Die Baufirma Lehnen aus Seelem im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist das nur recht. Sie beschäftigt inzwischen genauso viele Rentner wie Azubis. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich das Ganze mal angeschaut.
Ich habe insgesamt 50 Jahre und 5 Wochen gearbeitet und es macht immer noch Spaß. Wenn auch die Jungen sagen, der Opa ist schon wieder da, aber das macht mir gar nichts. Ne? Ich stehe da drüber, weil ich sage, ich brauche euch nicht, ihr braucht mich.
Sagt Edgar Gröber, 69 Jahre alt. Der gelernte Straßenbauer gibt den Azubis der Baufirma Lehnen Nachhilfeunterricht in Deutsch, Mathematik und Sozialkunde, damit sie die Prüfung schaffen. Als vor 4 Jahren die Rente anstand, hatte ihn sein Chef gefragt, ob er weitermachen wollte. Edgar Gröber sagte ja.
Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, erstens mal, die Rente ist nicht so toll, wie ich mir das eigentlich mal gedacht hatte. Und von 100 auf 0 bringt nichts.
Jetzt arbeitet er als Minijobber für seine alte Firma weiter. Damit ist er nicht alleine. Kfz-Meister Gerhard Griebler, knapp 65, bekommt seit dem Frühjahr Rente. Trotzdem arbeitet er an 3 Tagen in der Woche jeweils 9 Stunden und repariert die vielen Baufahrzeuge bei Lehnen.
Warum gehe ich arbeiten? Weil es doch Spaß macht, ganz einfach. Außerdem ist die Frau, die ist auch manchmal froh, wenn man halt mal, dass sie ihre Ruhe hat zu Hause. Ist eine schöne Umstellung, von 100% gar nichts mehr zu machen, das geht gar nicht. Erstens denke ich, baut der Geist ab, der Körper baut ab. Man sollte immer irgendwie gefordert bleiben, um selber fit zu bleiben.
Und die Rentner sind auch sehr wichtig für die mittelständische Baufirma mit mehr als 300 Beschäftigten, sagt Personalleiterin Tina Schiemann.
Wir haben zurzeit 15 Auszubildende, aber auch genauso viele Rentner, die uns Gott sei Dank über ihre Regelaltersgrenze zur Verfügung stehen. Gott sei Dank deshalb, weil es in zweierlei Hinsicht wirkt. Zum einen gegen den Fachkräftemangel, aber auch zum anderen das Wissen weiterzugeben und bestmöglich an die jungen Azubis weiterzugeben.
Der Älteste bei Lehn ist schon Mitte 70.
Der fährt Gräder. Das ist eine spezielle Maschine, die im Wald die Wege und so begradigen kann. Und der ist einfach fit.
Eine gute Gesundheit ist für viele Seniorenmitarbeiter eine Grundvoraussetzung, um weiterzuarbeiten. Aber auch die Finanzen müssen stimmen. Viele Rentner arbeiten nur als Minijobber für maximal 556 Euro im Monat, weil sonst die Steuern für sie zu hoch wären. Ein Hemmschuh, meint Lehnen-Personalleiterin Tina Schiemann.
Das könnte einfacher gehen, wenn die Rahmenbedingungen in Deutschland besser wären. 556 Euro Job ist halt bei einem Stundenlohn von über 20 Euro, wo die alle liegen, schnell geschehen. Wir würden sie gerne mehr beschäftigen als 556 Euro, können es aber nicht, wenn sie in den 556 Euro Job gehen oder der Mitarbeiter muss halt versteuern, was ihm natürlich dann weniger zur Rente bringt. Die Freibeträge für Rentner hochzusetzen, wäre sicherlich eine Option, die uns allen helfen würde, sowohl den Rentnern, aber auch als den Unternehmen.
Das würde auch dem aktiven Rentner Gerhard Griebler gefallen.
Einen höheren Freibetrag wäre natürlich cool, ja. Aber da ist die Politik dafür zuständig halt. Gell?
Und genau darum hat sich die Politik auch schon gekümmert. Gerade hat die Bundesregierung ein neues Rentenpaket verabschiedet und dazu gehört auch eine Aktivrente. Die Idee, wer als Rentnerin oder Rentner noch weiterarbeitet, darf bis zu 2000 Euro steuerfrei verdienen. Und damit soll dann auch die Lücke bei den Fachkräften geschlossen werden. So zumindest die Theorie. Klappt aber leider nicht, sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft. Es hat ausgerechnet, dass die Aktivrente ein Loch von 2,8 Milliarden Euro in die Staatskasse reißt. Das wollten wir genauer wissen, deshalb habe ich mit einer der Studienautorinnen, Dr. Ruth-Maria Schüler, gesprochen. Frau Dr. Schüler, die Regierung plant eine Aktivrente. Sie als IW sagen, das sei zu teuer. Warum?
Die Aktivrente würde steuerliche Mindereinnahmen in Höhe von 2,8 Milliarden im Jahr verursachen, wenn die Beschäftigten über der Regelaltersgrenze, also über dem gesetzlichen Renteneintrittsalter so weiterarbeiten würden, wie sie das gerade auch schon tun. Wir haben nämlich auch heute schon mehr als 600.000 Beschäftigte über der gesetzlichen Regelaltersgrenze, die erwerbstätig sind, die ein Erwerbseinkommen erzielen und die im Moment ja alle auch dieses Einkommen versteuern. Und genau diese Steuereinnahmen würden dem Staat entgehen und das haben wir hochgerechnet. Und daraus ergibt sich dann diese Summe von 2,8 Milliarden Euro, die Mindereinnahmen sind und die an anderer Stelle dann dem Fiskus auch fehlen würden.
Man muss ja auch differenzieren zwischen Angestellten und Selbstständigen. Gerade für Selbstständige wie Architekten oder Ärzte wäre die Aktivrente vermutlich ein schöner Mitnahmeeffekt. Muss man diese beiden Gruppen also nicht auch unterschiedlich behandeln?
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also Sie haben das sehr gut angesprochen, dass gerade bei der Gruppe der Selbstständigen dieses gesetzliche Renteneintrittsalter ja gar nicht bindend, also hat keine Relevanz. Und gerade in dieser Gruppe sehen wir ja auch, dass es ganz viele gibt, also mehr als die Hälfte der Selbstständigen hat ein Einkommen von über 24.000 Euro im Jahr und zwar ein durchschnittliches Erwerbseinkommen von 68.000 Euro. Und das zeigt schon, dass das wahrscheinlich nicht nur ein Nebenher, noch ein wenig neben der Rente oder neben der Altersvorsorge, die man schon bezieht, weiterarbeiten ist, sondern eine Erwerbsbeschäftigung in einem erheblichen Ausmaß. Und genau hier ist eben dann auch die Frage, wie kann man das differenzieren? Und wir haben im Grundgesetz verankert, dass wir gleich behandeln wollen alle Menschen. Und deswegen wird das total schwierig, sozusagen die Selbstständigen rauszunehmen. Die Bundesregierung hat jetzt im Eckpunktepapier diesen Satz reingeschrieben, dass man eine Typisierung dann schaffen möchte. Aber wie man das klar trennen kann, es wird sehr schwierig werden. Und da ist dann auch die Frage, wie viel bürokratischen Aufwand verursacht man dadurch, dass man dann versucht zu differenzieren, wer ist jetzt tatsächlich ein aktiver Rentner oder wer ist aber noch ein aktiver Erwerbstätiger am Ende.
Sie als IW sagen auch, die Finanzen sind nicht der einzige ausschlaggebende Punkt, damit Rentnerinnen und Rentner weiterarbeiten. Was müsste denn dann stattdessen unternommen werden, um Menschen jenseits der Regelaltersgrenze dazu zu motivieren, noch weiterzuarbeiten?
Ja, also das ist eine bisschen schmerzhafte Frage, weil die Antwort darauf ist, dass es vermutlich nicht reichen wird, alleine auf Freiwilligkeit zu setzen bei dem Thema. Und wir sehen so etwas wie die Aktivrente hat ihren Preis und kommt nicht kostenlos. Und es braucht hier eine stärkere Verbindlichkeit. Und die kann ich eigentlich nur schaffen, wenn ich mich dem Thema traue, mich dem Thema anzunehmen, auch zu schauen, wie machen wir weiter mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter nach 2031, wenn einmal die Regelaltersgrenze von 67 Jahren erreicht ist, wir aber ja eine weiter steigende Lebenserwartung haben und durch das Umlagesystem ja dadurch auch ein weiter steigendes Finanzierungserfordernis in der gesetzlichen Rente. Und deshalb ist die Antwort darauf zu sagen, ja, wenn die Bereitschaft zum längeren Arbeiten tatsächlich so groß ist, wie die Bundesregierung es vermutet, dann gilt es, die einzufordern und verbindlich zu machen und nicht finanzielle Spielräume durch ein Incentivierungsexperiment wie die Aktivrente zu verspielen.
Und das heißt, das Renteneintrittsalter zu erhöhen?
Richtig, das würde heißen, das Renteneintrittsalter eben auch über dieses Jahr 2031, wo eben dann die 67 Jahre erreicht sind, auch darüber hinaus weiter zu erhöhen.
Aber gleichzeitig haben wir doch Maßnahmen wie immer noch die Rente ab 63, also früher abschlagsfrei in Rente zu gehen. Wie soll das funktionieren, wenn das noch erlaubt ist? Und gleichzeitig müssen wir aber eigentlich erhöhen, damit das System irgendwie noch weiter funktioniert.
Ja, und das ist der Gap, den wir überwinden müssen, dass wir immer noch diese zwei Möglichkeiten zum vorzeitigen Renteneintritt angelegt haben im System. Einmal eben über die nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfreie Rente oder eben aber dann auch bis zu 4 Jahre vor tatsächlichem Renteneintrittsalter mit Abschlägen in Rente zu gehen, wenn 35 Versicherungsjahre erreicht sind. Und da haben wir pro Jahr ja mehr als die Hälfte der gesetzlichen Altersrentner, die diese Möglichkeit wahrnehmen. Und wir wissen auch aus Studien, das klingt ganz banal, aber Leute, die wir einmal verloren haben aus dem Erwerbsleben heraus, sind sehr, sehr schwer zu reaktivieren. Das heißt, all diese Menschen, die wir einmal verloren haben, werden wir wahrscheinlich auch durch die Aktivrente nicht wieder ins Arbeitsleben integrieren. Und deswegen heißt das auch, diese beiden Möglichkeiten auf den Prüfstand zu stellen.
Das heißt, wer einmal die Rente genossen hat, der kommt nicht zurück.
In den seltensten Fällen kommen die Personen dann wieder zurück.
Sagt Dr. Ruth-Maria Schüler vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ihre jüngste Studie zeigt, die geplante Aktivrente der Bundesregierung würde den Bund fast 2,8 Milliarden Euro kosten. Wir gehen zu einem anderen Thema. Ameisen sind eigentlich ziemlich nützliche Tiere und auch ziemlich beeindruckend, weil sie ein Vielfaches ihres Körpergewichts tragen können. Aber in vielen Gemeinden im Südwesten gibt es inzwischen eine Art Problemameise, die Tapinoma magnum, eine invasive Ameisenart aus dem Mittelmeerraum. Sie ist für uns Menschen zwar zum Glück nicht schädlich, macht uns das Leben aber trotzdem schwer, denn sie nistet sich am liebsten in Gebäuden, Stromkästen oder Gehwegen ein und stellt die Behörden dort vor große Herausforderungen. Ein spezielles Ködergel gibt nun Grund zur Hoffnung. Eine Reportage aus Esslingen von Jakob Sachs.
Neben der donnernden B10 zieht sich in Esslingen eine zweite Straße durch die Landschaft. Nur 5 Zentimeter breit. Hier wimmeln Ameisen, eine hinter der anderen, wie auf einer eigenen Schnellstraße. Zu viele für den kleinen Ort, deswegen wird jetzt gehandelt.
Entlang der Ameisenstraße bringen wir möglichst versteckt in Ritzen und Spalten Ködergelpunkte aus. Und die Arbeiterinnen fressen es und tragen es hoffentlich ins Nest zu den Nachkommen.
Das ist Sabine Göggerle. Die Diplombiologin ist mit einer kleinen Pistole bewaffnet unterwegs auf der Jagd nach Ameisen. In Esslingen-Sirnau bevölkern die Ameisen den Grünstreifen zwischen Lärmschutzwand und Wohngebiet. Der Platz wurde den Ameisen aber zu knapp. Sie breiteten sich weiter aus. Die Trassen der Tiere zogen sich durch Unterführungen, über den Gehweg und bis in die Vorgärten hinein.
Ich bin jetzt 26 Jahre in der Branche. Also das ist jetzt wieder eine komplett neue Erfahrung. Wahnsinnig spannend und das macht den Beruf wirklich abwechslungsreich. Man muss Detektiv sein und man ist ganz nah an den Menschen und zwar an allen Bevölkerungsschichten. Das ist sagenhaft.
Die Sirnauerinnen und Sirnauer sind froh, Sabine Göggerle zu haben. Während dem Einsatz wird sie immer wieder von freudigen Anwohnerinnen und Anwohnern begrüßt. Im Gegensatz zu anderen Regionen bleibt die Bevölkerung in Sirnau entspannt. Denn das Grünflächenamt hat sie von Anfang an mit in die Kommunikation eingebunden. Gemeinsam versuchen sie, die Ameisen in Sirnau einzudämmen. Den direkten Draht zu den Tieren gibt es schon. Matthias Scheider, der Leiter des Grünflächenamtes, sorgt für rasche Kontaktmöglichkeiten.
Der an die Mailadresse ameise@sirnau.de schreibt, der kommt dann erstmal beim Bürgerausschuss Sirnau raus. Die filtern das wieder und stellen sie entweder der Frau Göggerle die Info zur Verfügung oder eben uns. Ich finde es total cool und am Ende kommt eine Kommunikation raus, die einigermaßen vorbildlich fast schon ist, würde ich sagen.
Immer montags kommt Sabine Göggerle dann mit ihrem Team und verteilt das Ködergel an den betroffenen Stellen. In ihrer Hand eine kleine Kartusche, die einer Heißklebepistole ganz ähnlich sieht. Im Gel ist ein Lockstoff. Wenn Ameisen den Köder weiterverteilen und fressen, ist das für sie tödlich. Für Menschen und andere Tiere ist das Gift hingegen ganz ungefährlich. Nur die Ameisen sammeln sich an den Geltropfen.
Hier sieht man auch schon wieder, wie sie da versucht, da dran gehen. Genau, zack, zack. Und wenn ich sehe, der Punkt ist wegen Überfüllung geschlossen, dann lege ich nochmal nach. Aber man muss das Tier verstehen, wie die Ameisen leben, was die für Eigenarten haben im Vergleich zu anderen Arten. Wenn man das nicht berücksichtigt und sich damit befasst, wird man nie nachhaltig diese Ameise bekämpfen können.
Ausrotten wird man sie ihrer Meinung nach vermutlich nie. Nötig sei das auch gar nicht, meint die Schädlingsbekämpferin. Denn Ameise und Mensch können auch friedlich im Einklang leben.
Eine Reportage von Jakob Sachs.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Unsere Hörerin Sabine schreibt, ich hatte in den vergangenen Jahren bei der Arbeit viel zu tun und habe deshalb viele Urlaubstage noch übrig. Gibt es eigentlich eine Frist, bis wann ich diese nehmen muss, bevor sie verfallen?
Ja, grundsätzlich soll Urlaub natürlich im Urlaubsjahr genommen werden, weil er unter anderem auch der Erholung dient. Und er sollte nicht angespart werden. Ausnahmsweise kann der Urlaub übertragen werden, dann verfallen die Urlaubstage am 31.03. des Folgejahres. Das kennt eigentlich fast jeder. Auch das passiert aber nur, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ausdrücklich zum Ende des Urlaubsjahres, spätestens aber zum 31.03. aufgefordert hat, die Urlaubstage auch zu nehmen. Das hat der EuGH entschieden, das ist relativ neu, allerdings auch schon ein paar Jährchen alt. Andernfalls bleiben die Urlaubstage stehen und sammeln sich an, und zwar unbegrenzt. Ausnahme, man scheidet aus, dann müssen die Urlaubstage ja abgegolten werden, also ausgezahlt werden, und dann läuft die normale Verjährungsfrist von 3 Jahren. Aber solange das Arbeitsverhältnis läuft und der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht ausdrücklich aufgefordert hat, die Urlaubstage zu nehmen, ja, kann es sein, dass auch 20 Jahre rückwirkend Urlaub noch verlangt werden kann.
SWR 1 Arbeitsplatz. Schickt uns eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR 1 Arbeitsplatz, der Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Also wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
SWR 1 Arbeitsplatz.